Vorab ein kleiner Hinweis. In dieser Folge hatten wir leider mit ziemlich starken Tonproblemen zu kämpfen. Ich hoffe, es ist trotzdem aushaltbar, denn inhaltlich halte ich das Gespräch nach wie vor für interessant und relevant. Außerdem möchte ich euch gerne erzählen, dass ihr jetzt die gute Gesellschaft finanziell unterstützen könnt, zumindest wenn ihr das möchtet. Dazu könnt ihr auf unseren Linktree klicken und dort auf den Link zum Spenden gehen, um über PayPal zu spenden. Bitte als Zweck Schenkung angeben. Oder ihr könnt bei YouTube ein Super Thanks hinterlassen. Klickt dazu einfach auf das Dollarzeichen im Kommentarfenster. Oder ihr lasst das einfach sein und genießt den Podcast einfach so komplett kostenlos. Los geht's.
Ich hatte vorher nie diesen Kontakt mit der Polizei oder die Situation, dass ich irgendwie in Gewahrsam war. Und es ist ein schreckliches Gefühl, dann in dieser Zelle zu sein und zu wissen, ich bin da jetzt erstmal, nur weil ich mich für meine Lebensgrundlagen einsetze und Angst um meine Zukunft habe. Und ich finde es gleichzeitig aber auch immer wieder erschreckend, wie Politik und Justiz gegen uns vorgeht. Wir machen friedlichen, gewaltfreien Protest. Und dass wir dafür solche harten Repressionen erleiden müssen, finde ich, ist schon ziemlich krass.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Ich bin sehr gespannt, wie mein heutiges Gespräch so verlaufen wird. Bei mir ist nämlich Lea Marie Rhein. Hallo Lea.
Hallo.
Du bist unter anderem Sozialarbeiterin in einem Flüchtlingsheim oder warst es zumindest mal? Ist das immer noch aktuell?
Ich arbeite immer noch als Sozialarbeiterin in einer Flüchtlingsunterkunft.
Okay, vor allem aber habe ich dich eingeladen, weil du auch aktivistisch tätig bist und zwar bei der letzten Generation. Wie ist da aktuell der Stand? Wie weit bist du da immer noch involviert?
Ich bin Sprecherin für die letzte Generation. Das heißt, ich habe sehr viele Presseauftritte oder Podiumsdiskussionen. Und gleichzeitig bin ich auch Teil des regionalen Teams im Norden. Das heißt, ich betreue sozusagen die einzelnen Ortsgruppen hier vor Ort im Norden und bin sozusagen auch die Anbindung zu unserer Kerngruppe und gebe strategischen Input und so weiter an die Ortsgruppen dann weiter.
Wie ist denn das aufgebaut? Also ich habe irgendwie mal aufgeschnappt, dass das ja wirklich eine klare Hierarchie gibt. Es gibt eine klare Unterteilung. Ihr habt diese Helferbienen, ihr habt die Pressebienen und so. Und dann ist es aber auch so, dass ich zumindest gehört habe, dass dort viel, was zum Beispiel den Inhalt von Aktionen anbetrifft, dass das auch viel so durchgegeben wird praktisch. Wie genau funktioniert das? Kannst du das mal erklären?
Also ganz grundsätzlich haben wir unsere Kerngruppe, die besteht aktuell aus 6 Menschen und die treffen vor allem die wichtigen Entscheidungen bei uns. Gleichzeitig haben wir auch ein Strategie-Intensivteam, die sich vor allem mit der Strategie des zivilen Widerstands auseinandersetzen und eben dann auch diesen strategischen Input an die Kerngruppe weitergeben. Und auf Grundlage dessen werden dann Entscheidungen getroffen. Und gerade diese großen Proteste, die wir haben oder auch High-Level-Proteste, wie wir sie nennen, die werden dann von unseren Protestplanungen geplant.
Und ein großer Teil dessen, was die letzte Generation ja gemacht hat, was auch eine große Aufmerksamkeit bekommen hat, waren diese Straßenblockaden. Die haben ja dazu geführt, dass es sehr viel auch Wut gab auf euch. Jetzt hat die letzte Generation angekündigt, dass diese Protestform nicht weitergeführt werden soll. Was ist die Bilanz, die ihr daraus zieht? War das ein Erfolg? Hat das funktioniert? Und wenn ja, was hat es gebracht?
Durch die Straßenblockaden haben wir große Erfolge erzielt. Ich vergleiche das immer damit oder kann das damit immer ganz gut erklären. Wir haben im Januar damals angefangen, mit 24 Menschen auf die Straße zu gehen. Und es war super wichtig, dass wir uns auf den Straßen festgeklebt hätten oder haben, weil hätten wir uns nicht festgeklebt, wäre dieser Protest nach wenigen Minuten von der Polizei von der Straße geräumt gewesen. Dann hätte es da keine große Aufmerksamkeit gegeben und unser Protest hätte auch nicht gestört. Jetzt sind wir aber an einem ganz anderen Ausgangspunkt. Wir sind jetzt ja mit über 1000 Menschen regelmäßig auf den Straßen. Das heißt, es ist gar nicht mehr notwendig, dass wir uns ankleben, weil wir gar nicht mehr so schnell von den Straßen geräumt werden können, weil wir gar nicht mehr so einfach ignoriert werden können. Das heißt, das Ankleben hat große Erfolge gebracht. Wir sind immer mehr Menschen geworden und können mit diesen vielen Menschen jetzt richtig Druck auf die Politik auf den Straßen ausüben.
Kommt denn dieser Druck da an, wo er ankommen soll? Weil wenn ich mich jetzt so an diese Straßenblockaden erinnere, dann war das ja in erster Linie so, die Autofahrer, die dadurch aufgehalten wurden, haben sich geärgert darüber, dass sie aufgehalten wurden. In der Presse wurde dann geschrieben, da haben sich wieder Leute festgeklebt. Die Bild-Zeitung hat geschrieben, die bösen Klimakleber, das ist die neue RAF. Aber ich hatte so das Gefühl, dass es danach so ein bisschen verpuffte. Also war denn wirklich der Effekt, der auch wirklich die Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt, gegeben?
Durch uns ist das Thema der Klimakrise auf jeden Fall immer in den Medien gewesen. Natürlich wurde auch viel über die Protestform geschrieben. Aber das ist natürlich auch eine ganz klare Kritik, die wir an die Medien bringen müssen. Also wie kann es sein, dass Medien mehr darüber schreiben, welchen Sekundenkleber ich an meiner Hand hatte, als warum wir das machen, als über diese größte Krise und Herausforderung, vor der wir gerade als Menschheit stehen?
Ja, aber guck mal, es ist ja zum Beispiel so, dass andere Protestaktionen, ich erinnere mich da an eine Aktion von Extinction Rebellion, wo die Limmat in Zürich grün gefärbt wurde, wo diese Form der Berichterstattung anders war. Und ich glaube, das hat was mit der Metapher zu tun, weil wenn du siehst, die Limmat ist auf einmal grün, dann ist dir die Metapher ja klar, dann weißt du, worum es geht. Grün assoziieren wir mit Gift. Die Metapher bei diesen Straßenblockaden ist mir nie so ganz klar geworden. Deshalb habe ich das immer nicht so richtig verstanden. Kannst du mir das vielleicht erklären? Und war das vielleicht auch das Problem, dass die Leute nicht verstanden haben, okay, aber warum kleben sie sich auf die Straße?
Bevor ich mit Straßenblockaden angefangen habe, habe ich ganz verschiedene andere Arten von Protest gemacht oder auch wir als letzte Generation insgesamt. Also wir waren wirklich bei den PolitikerInnen und haben uns im Regierungsviertel angeklebt und Proteste dort gemacht, um die Politik zum Handeln zu bringen. Freundinnen von mir haben Ölpipelines abgedreht und das sind ja wirklich Orte, wo die Klimakatastrophe entsteht und wo sie verursacht wird gerade. Diese Proteste haben kaum Aufmerksamkeit bekommen. Diese Proteste waren leider total ignorierbar. Und damit Protest eben wirkt, muss er richtig stören und unignorierbar sein. Und wo geht das besser als auf Straßen? Und diese Straßenblockaden haben eben Druck auf die Bundesregierung ausgeübt. Und die Menschen und eben vor allem die Politik wurden auch mit der Frage, oder die Frage wurde aufgeworfen, was machen wir mit denen und warum machen sie das? Und das hat Druck ausgeübt. Und gleichzeitig wurde eben auch die Frage gestellt, warum wird gerade nicht gehandelt oder warum erfüllt die Regierung nicht einfach diese einfachen Forderungen, die die AktivistInnen dort auf der Straße haben?
Gibt es da Erfolge, die ihr seht, ein Aufweichen in der Politik oder eine Öffnung gegenüber dem, was ja eigentlich auch Teil des Koalitionsvertrags ist?
Aktuell sehen wir leider immer noch, dass PolitikerInnen wissenschaftliche Tatsachen und Fakten nicht anerkennen. Zum Beispiel der Expertinnenrat der Bundesregierung hat ganz klar letztes Jahr gesagt, dass was die Bundesregierung gerade macht, ist unzureichend. Es fehlt ein totales Gesamtkonzept. Und statt dass Olaf Scholz sich dann hinstellt und sagt, ja, okay, wir müssen da nochmal nachjustieren, das funktioniert so nicht, sagt er ohne wissenschaftliche Fakten einfach, nee, Deutschland ist schon auf einem ganz guten Weg. Und das ist einfach was, das funktioniert so nicht. Und wir brauchen Ehrlichkeit jetzt von der Politik.
Jetzt ist aber die Frage, wie viel Einfluss überhaupt Deutschland hat. Also du wirst die Statistiken kennen, ne? Deutschland ist verantwortlich für 2% der globalen CO2-Emissionen, ist auf Platz 6, weit hinter USA, China, Russland, Japan und Indien. Wenn wir jetzt morgen sagen, okay, wir stellen um auf eine komplette Klimaneutralität, ne? Wir verbannen den Verbrenner aus den Innenstädten, bauen dafür den ÖPNV massiv aus, damit der zuverlässig ist, funktioniert und überall hinkommt, bis ins letzte Dorf und an jede Milchkanne kommt der Bus gefahren. Und gleichzeitig setzen wir auf erneuerbare Energien, voll und ganz. Auf jedes Häuserdach in Berlin packen wir eine Solaranlage. So, was ja möglich wäre. So, also wenn wir das wirklich hinkriegen, bei Netto Null in Deutschland rauszukommen, jetzt bis 2030, ist der global messbare Effekt wirklich so relevant?
Also die Lösung der Klimakrise ist ja erstmal eine globale Aufgabe. Das müssen wir alle gemeinsam machen. Stellen wir uns das doch ganz mal irgendwie bildhaft vor. Wir können uns das so vorstellen wie so eine große Gruppenaufgabe in der Schule, die wir ja früher alle schon mal bekommen haben. Das Argument, wir können ja erst was machen, wenn China was tut, ist genauso, wenn bevor diese Gruppenarbeit, die wir von unserer Lehrkraft bekommen haben, anfängt, Paul schon mal sagt, nee, ich mache jetzt überhaupt nicht mit, weil ich glaube, Lisa wird auch nichts machen. Da würden wir alle sagen, das ist ja komplett absurd. Woher willst du das denn wissen? Und vielleicht wird Lisa ja doch auch was tun. Und genauso absurd wird diese Debatte aber auch von PolitikerInnen gerade geführt. Natürlich hat China auch eine große Verantwortung und China muss auch handeln. Aber Deutschland hat ganz, ganz viele Emissionen verursacht und dazu beigetragen, dass die Klimakrise jetzt eskaliert. Und auch wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Und auch Deutschland müsste als gutes Beispiel vorangehen. Wir sind ein unheimlich reiches und einflussreiches Land. Und wir können es uns nicht leisten, die Klimakatastrophe zu verharmlosen oder gar das Ganze hier abzumildern.
Aber Ich weiß gar nicht, bist du dir da so sicher, dass Deutschland so eine Vorbildfunktion haben könnte? Weil in vielen Bereichen ist Deutschland ja relativ hinten an, ne? Was unser Wirtschaftswachstum angeht, was unsere Infrastruktur angeht. Ich war jetzt kürzlich in der Schweiz. In der Schweiz kommt jeder einzelne Zug auf die Minute genau pünktlich. Das ist unser Nachbarland. Wir haben ein Behördenwesen, das getrieben ist von Bürokratie und Papierstau. Hat man nicht eher das Gefühl, international wird Deutschland eher belächelt als Vorbild betrachtet?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine ganz große Gefahr, die du da ansprichst. Ich glaube, wir hängen sehr viel an alten Mustern fest oder haben zum Beispiel die fossile Industrie in Deutschland, die hat immer noch riesigen Einfluss. Also warum ist es so, dass RWE immer noch Milliarden Euro vom Staat, von unseren Steuergeldern bekommt? Und ich glaube, wir lassen uns da gerade auch ein Stückchen weit abhängen. Wir sehen, dass Nachbarländer von uns viel, viel weiter sind, gerade was erneuerbare Energien angeht, was Wärmepumpen angeht. Und das ist, glaube ich, auch eine Gefahr für unsere Wirtschaft, dass wir da an alten Dingen festhalten, die sowieso in den nächsten Jahrzehnten sich nicht mehr lohnen, nicht mehr finanzierbar sind, dass wir daran festhalten, anstatt jetzt in die Zukunft zu schauen und zu schauen, was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die wir gehen müssen, die sowieso auf uns zukommen werden.
Eine Sache, die der letzten Generation oft vorgeworfen wird, ist ja, dass es auch so ein bisschen, ja, dass sich da so ein bisschen die Elite trifft in einer gewissen Form, ne? Also man wirft immer vor, gut, die Leute, die sich da festkleben, das sind meistens Menschen aus gut situierten Umfeldern, die irgendwie tolle akademische Abschlüsse und so weiter haben. Also das Ganze dann eher so ein Problem ist einer Oberschicht, die in Anführungszeichen keine anderen Probleme hat und sich deshalb eins schafft. Wie erlebst du das? Wie erlebst du die Leute, mit denen du da zusammenarbeitest? Was sind das für Menschen?
Ich habe vorher schon in anderen Klimagerechtigkeitsbewegungen mitgemacht und gerade bei der letzten Generation ist mir eben aufgefallen, dass wir unheimlich divers aufgestellt sind. Also wir sind gar nicht nur die jungen Leute, die auf die Straße gehen. Also viele Menschen sind auch schon deutlich älter und machen bei uns mit. Und wir haben HandwerkerInnen, die bei uns mitmachen. Wir haben SozialarbeiterInnen, die mitmachen. Also Menschen aus ganz verschiedenen Schichten einfach, die dabei sind.
Ja, es gibt ja auch
Was ich
einige,
aber,
sorry, dass ich dich unterbreche, aber an dieser Stelle
ja.
würde ich gerne anbringen, es gibt ja auch viele zum Beispiel Leute so aus dem Gesundheitswesen, die sich euch ja angeschlossen haben. Viele
Ja.
Pflegekräfte, die auch innerhalb dieses, diese, die, unter diesem Schirm der letzten Generation auch eigene Proteste nochmal organisiert haben. Das nur so als
Ja, auf
Einschub.
jeden Fall. Ja, also die Klimakrise ist auch eine Gesundheitskrise, die auf uns zukommen wird, ne? Also wir haben jetzt schon bis zu 60.000 Hitzetote pro Jahr in Deutschland und diese Zahl wird massiv steigen und das ist eine riesige Gefahr und auch weitere gesundheitliche Folgen wird die Klimakatastrophe für uns Menschen einfach haben. Nochmal zu diesem Punkt, dass wir privilegiert sind. Ich glaube, wir alle Menschen hier im globalen Norden sind unfassbar privilegiert. Also wir haben hier in Deutschland die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen. Natürlich werde ich rechtliche Konsequenzen davontragen. Ich werde Repression erleiden, aber ich muss mir keine Sorgen um mein Leben machen. Ich habe neulich mit Menschen aus Peru gesprochen, die eben auch aktivistisch tätig sind. Und die sagen ganz klar, sie haben Angst um ihr Leben, dort umgebracht zu werden, wenn sie sich engagieren, wenn sie auf die Straßen gehen. Und dieses Privileg, hier diesen Protest auf die Straße zu bringen, finde ich, müssen wir in Anspruch nehmen. Wir müssen jetzt uns dieser Verantwortung stellen, diese Privilegien zu nutzen und auf die Straße zu gehen, um Druck auszuüben.
Ich sage nur ganz kurz nebenbei, die Soundqualität ist nur so mittel. Ich bitte das zu entschuldigen, aber wir hoffen mal, dass trotzdem alles so weit rüberkommt. Ich verstehe auf jeden Fall alles, was du da sagst. Du hast gerade diese Repression angesprochen, die ihr dann teilweise auch, ja, was heißt erleidet, aber im Grunde genommen begeht ihr ja auch in einem gewissen Sinne Dinge, die nicht zwangsläufig legal sind und dafür tragt ihr dann die Konsequenzen. Jetzt hast du selber eben teilweise auch schon so die Situation gehabt, dass du verhaftet worden bist oder in Gewahrsam genommen wurdest. Wie fühlt sich das an? Und generell, wie fühlt es sich an, auf so einer Straße zu kleben?
Das ist kein schönes Gefühl und das sind auch Situationen, die ich mir nie hätte vorstellen können. Also ich hatte vorher nie diesen Kontakt mit der Polizei oder die Situation, dass ich in Gewahrsam war oder auch über Nacht irgendwie in Gewahrsam war. Und das ist ein schreckliches Gefühl, dann in dieser Zelle zu sein und zu wissen, ich bin da jetzt erstmal, nur weil ich mich für meine Lebensgrundlagen einsetze und Angst um meine Zukunft habe. Und ich finde es gleichzeitig aber auch immer wieder erschreckend, wie Politik und Justiz gegen uns vorgeht. Und wir machen friedlichen, gewaltfreien Protest. Und dass wir dafür solche harten Repressionen erleiden müssen, finde ich, ist schon ziemlich krass gerade.
Naja, friedlich und gewaltfrei. Also es gibt durchaus auch Situationen, in denen dann zum Beispiel Aktivisten Windschutzscheiben einschlagen. Das ist ja passiert.
Aber nicht von uns, nicht von der letzten Generation. Wir sind immer stets gewaltfrei und friedlich.
Was genau stört dich denn an dem Umgang der oder an den Repressionen, die ihr bekommt, an dem Umgang der Polizei und des Staates mit euch?
Ich kann verstehen, dass wir für unsere Proteste vor Gericht stehen und dass wir uns dafür verantworten müssen. Das ist auch in Ordnung und das ist uns allen eben auch bewusst, dass das passiert. Aber gleichzeitig frage ich mich, wie kann es denn sein, dass Unternehmen Milliarden Gewinne machen, dadurch, dass sie unsere Zukunft zerstören, so wie fossile Industrien wie ExxonMobil, Shell oder hier in Deutschland eben auch RWE. Wie kann das sein, dass diese Menschen nicht für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden? Und wie kann es auch sein, dass eine Bundesregierung, die schon öfter vor Gericht verurteilt worden ist als ich, keine Konsequenzen davon trägt? Wie kann es sein, dass ein Olaf Scholz sich hinstellt und sagt, wir sind auf einem guten Weg, und seine Politik aber gerade den Tod von Milliarden Menschen provoziert?
Ja, gut, ob es jetzt explizit seine Politik ist, das ist wie gesagt ja ein globales auch. Gefüge, wo man sich auch einigen muss. Jetzt gibt es ja diese internationalen Verträge, die man da unterzeichnet, wo dann allerdings die einzelnen Parteien sich nur so bedingt dafür einsetzen, die festgelegten Ziele umzusetzen. So, wo kann man denn da international ansetzen, dass zum Beispiel so das Paris Agreement und so weiter, dass das einfach eine Bindung erfährt, die auch durchgesetzt werden kann? Könnte man dann irgendwann sagen, wisst ihr was, wenn Olaf Scholz nicht spurt, dann verhaften wir den?
Ich denke, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass Menschen zur Verantwortung gezogen werden und dass Menschen sich auch dieser Frage stellen müssen, so warum tut ihr gerade nichts, warum macht ihr gerade nichts? Die Wissenschaft sagt doch ganz klar, welchen Weg wir beschreiten müssen und was getan werden muss. Und stattdessen gibt es immer noch Klimakonferenzen, so wie die letzte COP, wo sich mit VertreterInnen der fossilen Industrie getroffen wird, wo der Präsident selber CEO einer Ölfirma ist, einer riesigen Ölfirma. Und da werden gerade ganz, ganz falsche Prioritäten gesetzt. Und das kann ich nicht verstehen, wie sowas immer noch stattfinden kann, obwohl wir doch wissen, was auf uns zukommt gerade. Und dass dieser Kurs, den wir gerade gehen, so nicht weiter funktionieren kann.
Ich muss mich gerade an eine Geschichte erinnern, die jetzt schon ein bisschen her ist, aber auch ein bisschen eben damit zu tun, also ja, mit welcher Konsequenz betreibt man das? Es gab ja diese riesige Berichterstattung darüber, die ja auch so ein bisschen sensationalistisch war, aber über diesen Gerichtsprozess gegen zwei Aktivisten, die dann bei Gericht nicht erscheinen konnten, weil sie in den Urlaub geflogen sind, und zwar nach Bali. Da hieß es dann, ja, das sei eine Doppelmoral, einerseits sich auf die Straße kleben und sagen, Klimawandel, wir müssen unsere Emissionen einschränken und dann in ein Flugzeug steigen. Was antwortet ihr darauf? Was ist das Argument?
Also grundsätzlich, nur weil man sich auf die Straße setzt und für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einsetzt, musst du noch kein perfekter Mensch sein. Also das heißt, nur um uns mitzumachen, musst du nicht vegan leben, musst du nie wieder fliegen oder kein Auto besitzen. Also wir sind alles Menschen und es ist völlig in Ordnung, nicht perfekt zu sein und nicht den perfekten CO2-Fußabdruck gerade zu haben. Was aber auch ein wichtiger Punkt ist, dass der CO2-Fußabdruck eine Erfindung von ExxonMobil ist, ein riesigen Ölunternehmen einfach. Und dieser CO2-Fußabdruck wurde in die Welt gesetzt, damit Menschen ein schlechtes Gewissen bekommen, damit die Verantwortung auf Einzelpersonen gelenkt wird. Die Verantwortung liegt natürlich auch bei uns einzelnen Menschen, aber die Hauptemissionen entstehen durch riesige Unternehmen wie ExxonMobil oder eben auch durch Politik, die falsche Rahmenbedingungen gerade setzt. Und das sind die Punkte, wo wir ansetzen müssen, wo wir massiv Kritik ausüben müssen und nicht an den einzelnen Individuen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade äußerst, dass oft dieses Gefühl entsteht, die Schuld an dem Gesamtproblem wird dem Einzelnen zugeschoben, ne? Also so, wenn der Einzelne fliegt, ist er Teil des Problems. Das ist ja auch nichts, was ihr je behauptet habt. Aber so kommt es dann eben zustande, dass Leute sagen, hör, guck mal, der ist Klimaaktivist, aber fliegt. Es ist ja auch nicht der einzelne Autofahrer, der das Problem ist. Er ist dann allerdings leider in dem Moment der, der unmittelbar bestraft wird, wenn er praktisch in eine Klimablockade reinfährt. Wie kann man denn eine Protestform entwickeln, die auch öffentlichkeitswirksam ist und trotzdem aber auch vor allem die betrifft, die ja das Problem sind. Also ich erinnere mich, dass ihr euch auch an Flughäfen festgeklebt habt. So, ich habe mich immer gefragt, so okay, warum vielleicht nicht zum Beispiel mal an einem Amazon-Lager, was ja auch passend wäre. Wie kann man das kombinieren, dass es sowohl öffentlichkeitswirksam ist, als auch wirklich die Schuldigen trifft? Weil der Typ, der morgens um 6 zur Arbeit fährt, der ist es ja nicht schuld.
Das ist natürlich eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, die sich auch unsere Protestplanung und das Strategieintensivteam immer wieder stellt. Und das ist ziemlich schwierig, das auch so alles zu vereinbaren und zu berücksichtigen. Also wenn Menschen Ideen haben, wie wir besser protestieren können, wie unser Protest vielleicht noch wirksamer sein kann, kommt gerne in die Protestplanung. Wir suchen immer Menschen, die da Ideen haben, und vielleicht entwickeln wir ja zusammen eine Idee.
ich frage mich das gerade. Du bist ja jetzt auch als Sprecherin der letzten Generation unterwegs. Ich fand das immer ganz interessant, so zu beobachten, wie diese Sprecherinnen und Sprecher von der letzten Generation eben so auch sprechen. Gibt's da irgendwie, macht ihr da irgendwelche Schulungen?
Also wir sind so ein kleiner Pool an SprecherInnen und wir treffen uns zweimal die Woche zum Üben und üben dann untereinander. Wir haben aber auch tatsächlich regelmäßig Schulungen. Also wir haben Menschen, die uns dann unterrichten oder rhetorisch nochmal ein bisschen schulen oder zum Beispiel auch Trainings in Körpersprache, Mimik, Gestik geben. Also da werden wir schon gut unterstützt.
Also ihr seid auch praktisch so eine kleine, also ihr seid auch so ein kleiner PR-Verein im Grunde genommen, ne? Was ja auch Sinn und Zweck der Sache ist.
Ich finde es immer wieder Wahnsinn, was wir so aufgebaut haben innerhalb von so einer kurzen Zeit. Also wir haben so viele tolle, verschiedene Menschen bei uns und Menschen, die sich dann um unsere Finanzen ziemlich professionell kümmern, Menschen, die sprechen, Menschen, die Social Media ganz groß betreiben. Und das ist ziemlich cool, weil keiner von uns hat ja vorher die Idee gehabt, boah, wir wollen jetzt eine richtig coole Organisation gründen und ne, uns dann hier so einsetzen. Und wir sind ja alle irgendwie mehr zufällig so zusammengekommen. Und das finde ich schon ziemlich cool, wie das gerade so funktioniert und was wir da so zusammen irgendwie aufgebaut haben.
Ja, du hast gerade das Geld angesprochen. Wie kommt die letzte Generation an Geld? Also, dass ihr sammelt Spenden, so, aber auch als das Ganze losging. So, man fängt ja jetzt nicht einfach mal so spontan an, sowas zu machen, sondern da braucht es ja auch monetäre Mittel. Wie funktioniert eure Finanzierung? Wie funktionierte sie in Bezug auf die gesamte Geschichte dieser Bewegung?
Ich bin gar nicht so in den Finanzen drin, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich gar nicht involviert, ehrlich gesagt. Wir finanzieren uns aber sehr viel durch Spenden. Und Spenden sind für uns ziemlich wichtig, damit wir weitermachen können und damit wir das so auch langfristig weitermachen können. Denn es entstehen natürlich schon viele Kosten. Also allein der Sekundenkleber früher, der muss ja auch bezahlt werden oder musste bezahlt werden. Oder jetzt wollen wir ja diese ungehorsamen Versammlungen durchführen und dafür braucht es natürlich auch finanzielle Mittel, die wir benötigen. Und wir sind schon immer wieder auf Spenden angewiesen. Wir haben viele EinzelspenderInnen, die immer wieder Geld spenden, aber wir haben auch einige GroßspenderInnen, die uns ziemlich viele Beträge dann schicken.
Was ist die, wie ist die Verbindung zu den, es gibt ja dieses A22-Netzwerk, ne? Dieses, das ist so, das geht so ein bisschen als der Hauptfinanzierer. Welche Rolle spielen die? Haben die irgendwie eine Einflussnahme auf euch oder wie funktioniert das mit denen?
Also dieses A22-Netzwerk, da sind eben ganz, ganz verschiedene Klimagerechtigkeitsbewegungen drin, die zivilen Widerstand betreiben. Also da sind ist zum Beispiel Just Stop Oil von England mit drin oder eben auch die letzte Generation in Österreich. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns international vernetzen und zusammenarbeiten. Denn wie wir schon festgestellt haben, die Klimakatastrophe ist eben ein globales Problem, was wir gemeinsam lösen müssen. Und es ist für uns super wichtig, auch aus oder von anderen Bewegungen zu lernen. Also das, was vielleicht in England funktioniert, kann hier zum Beispiel auch funktionieren. Oder XR Niederlande. Die haben riesige Massenproteste auf der Autobahn gemacht. Und die haben letztendlich dazu geführt, dass der Vorschlag ins Parlament getragen wird, das Ende der fossilen Subventionen in den Niederlanden einzuleiten. Und das haben wir uns eben von XR Niederlande durch dieses A22-Netzwerk abgeguckt und haben eben auch gestartet, diese großen Massenproteste zu starten.
Ja, aber bei diesem A22-Netzwerk, da hast du ja auch eben Leute wie Eileen Getty, ne? die halt eben auch eine gewisse Geldsumme mit reinbringen. Da könnte man jetzt vielleicht schon fragen, ist das nicht vielleicht auch ein Widerspruch zu sagen, so, okay, gut, Leute, die zum Beispiel enorme Summen erwirtschaftet haben, haben das oft auf Kosten des Klimas auch getan. Also Microsoft und so weiter, das alles sind ja Sachen, die auch, alles Firmen, die die Klimabilanz sehr belasten. Wenn man jetzt sagt, okay, gut, wir brauchen aber diese Geldgeber, ist das nicht auch ein Interessenkonflikt, in den man sich da vielleicht hineinbegibt? Weil man macht sich ja dann eigentlich abhängig von den Leuten, die man im Grunde genommen bekämpfen müsste.
Ich kann den Interessenkonflikt verstehen, den du ansprichst. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das immer wieder zu hinterfragen und zu reflektieren. Aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, wir sind darauf angewiesen, dass wir unseren Protest machen können. Und unser Protest ist gerade das Wichtigste, was wir haben. Und den müssen wir gerade auf die Straße bringen. Und da ist es eben wichtig, dass wir finanzielle Mittel und Unterstützung bekommen. Es ist aber unfassbar wichtig, dass wir unabhängig bleiben, dass wir uns nicht, weil Menschen uns Geld spenden oder GroßspenderInnen uns riesige Summen an Geld überweisen, dass wir von deren Meinung oder deren Interessen abhängig werden und unsere Proteste oder unsere Erwartungen an die Politik nach denen richten oder nach wirtschaftlichen oder lobbyistischen Interessen richten.
Wie kann man das vermeiden, in so ein Abhängigkeitsding zu geraten? Weil das ist natürlich einfach auch verlockend. So, man bekommt irgendwie jetzt so ganz viel Geld, und dann denke ich so, na, wenn der mir schon so viel Geld gibt, dann will ich auch, dass es sich für ihn gelohnt hat. Das ist ja verlockend. Und es gibt ja unzählige Fälle, wo genau das passiert ist. Wie hält man sich von sowas fern?
Das ist ja was wir immer wieder in der Politik sehen. Also beispielsweise in Brüssel sitzen über 12.000 Lobbyistinnen und die meisten Lobbyistinnen sind eben von fossilen Unternehmen wie ExxonMobil, Shell und so weiter. Und die haben natürlich massiven Einfluss auf die Politik in Brüssel und bringen dort auch eben Gesetzesvorschläge unter der Hand quasi mit rein. Und das ist massiv gefährlich und das finde ich super kritisch. Das ist eine gute Frage, wie man davon frei sein kann und wie wir davon auch frei sein können. Also ich denke, was eben ganz wichtig ist, ist, dass wir die wissenschaftlichen Fakten berücksichtigen und uns immer wieder auch ins Bewusstsein rufen, was die Wissenschaft gerade vorschlägt, was wir zu tun haben und dass wir eben auch Studien kritisch hinterfragen. Beispielsweise geben Unternehmen wie ExxonMobil Studien in Auftrag und versuchen so gegen die Klimakatastrophe vorzugehen und diese zu verharmlosen oder runterzuspielen. Und das ist gefährlich.
Das ist ein super interessantes Ding. Generell bei jeder Studie, die man betrachtet, ist immer auch die Frage, okay, gut, wer hat diese in Auftrag gegeben, wer hat sie finanziert? Aber jetzt hast du schon mehrfach das Wort wissenschaftliche Fakten angebracht. Nun gibt es ja Leute, die durchaus berechtigt ja auch sagen so, ja gut, was wissenschaftlicher Fakt ist, kann sich ja auch zwischendurch mal ändern, denn wir lernen immer mehr und erfahren immer Neues und teilweise können diese Erkenntnisse dann auch bahnbrechend sein und andere ins Verhältnis setzen. Wie ist denn der Stand? Also zum Beispiel, dass CO2 einer Atmosphäre nicht gut tut, ist ja zum Beispiel schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt. Also was ist so aktuell? Wie ist aktuell der Stand der Informationen, den wir haben?
Also klar, wissenschaftliche Fakten ändern sich immer wieder und das ist auch wichtig, dass wir diese im Blick behalten. Wenn wir uns die wissenschaftlichen Tatsachen, Fakten zur Klimakrise anschauen, dann sehen wir, dass die Wissenschaft bis jetzt immer recht hatte. Es ist immer so passiert, wie sie es vorhergesagt haben. Das Einzige, was sich verändert hat, es ist deutlich, deutlich schneller passiert, als die Wissenschaft es berechnet hat. Und das, finde ich, sollte uns in Alarmbereitschaft setzen. Das zeigt nämlich, dass diese Studien recht haben und dass es wahrscheinlich so eintreten wird, wie es passiert. Nur, dass wir das in viel näherer Zeit schon spüren werden, als bisher gedacht. Und das zeigt eigentlich, dass dieses Zeitfenster, in dem wir handeln können, sich immer schneller schließt und dass wir jetzt schnell handeln müssen.
Ja, also wenn ich dich nach dem aktuellen Stand frage, dann meine ich eine ganz konkrete Sache. Es wurde in der Vergangenheit immer viel über dieses 1,5-Grad-Ziel gesprochen. Man kann ja eigentlich heute berechtigt sagen, das können wir uns aber mal sowas von abschminken, oder? Also da ist Hopfen und Malz verloren. So wie es aktuell aussieht, wird es ja sogar schwer zu vermeiden, dass wir das 2-Grad-Ziel nicht verpassen, sondern es geht halt wirklich in eine ziemlich düstere Richtung, wo wir dann bis zu 3 oder 4 Grad Erwärmung insgesamt erleben werden. Mit verheerenden Konsequenzen, insbesondere auch zum Beispiel für landwirtschaftliche Strukturen, mit erheblichen Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir einfach so leben können, weil der menschliche Körper ja auch auf vieles da einfach nicht ausgelegt ist. Das war jetzt das, was ich da konkret sagen wollte.
Ja, das ist richtig.
Ja, wenn wir jetzt den, wenn man sich sowas ins Gedächtnis ruft, ich habe Bekannte, die auch teilweise lose mit euch assoziiert sind, die dann sprechen von Klimagefühlen. Was ist das, was das in dir auslöst, das zu hören? Oder sich damit zu beschäftigen?
Mir macht das eine riesige Angst. Also wenn wir sehen, was da auf uns zukommt, dass wir in diesen Klimakollaps hineinrasen, mir fehlen dafür die Worte. Und ich habe zum Beispiel eine kleine Schwester, die ist jetzt 8 Jahre alt. Und ich frage mich immer, in was für eine Zukunft sie hineingeboren worden ist. Also sie ist 8 Jahre alt und sie kann für das alles, was jetzt passieren wird, nicht. Sie hat super wenig Emissionen verursacht. Sie hat keine politischen Entscheidungen oder Richtlinien getroffen oder so. Und trotzdem ist sie diejenige, die die Konsequenzen ausbaden wird in den nächsten Jahrzehnten. Das sind nicht die CEOs von Ölindustrie oder PolitikerInnen, die da irgendwelche Rahmenbedingungen geschaffen hat. Nein, das wird sie sein. Und das macht mir richtig Sorgen und Angst. Und ich hoffe immer, dass ich hier irgendwann in die Augen schauen kann und dir sagen kann, wir haben irgendwie alles Mögliche probiert und wir werden das irgendwie auch noch schaffen.
Es gibt ja auch zum Beispiel dann Leute, die sagen so, okay, gut, dadurch, dass wir in dieser Situation sind, dass zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel praktisch nicht mehr zu erreichen ist, sollten wir aber parallel auch noch dahin schauen, wie bereiten wir uns denn jetzt vor auf diese Situation, in der sich das Klima so verschärft darstellen wird. Sollten wir jetzt vielleicht anfangen, Deiche zu bauen und so weiter? Was sind da Ansätze, die ihr vielleicht auch intern debattiert, wie man damit umgehen kann, wenn es ja, was ja kaum noch zu vermeiden ist, leider wirklich ziemlich schnell ziemlich warm wird?
Also ja, die Klimakatastrophe wird uns in den nächsten Jahren treffen und sie wird uns auch massiv treffen. Also wir müssen uns darauf vorbereiten. Also wir müssen, wie du schon sagst, Deiche, denke ich, weiter ausbauen. Wir werden gucken müssen, was machen wir, wenn das Trinkwasser knapp wird. Also in Frankreich, in Südfrankreich, gab es letztes Jahr schon gewaltvolle Konflikte um Trinkwasser. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, wie können wir Trinkwasser für alle zur Verfügung stellen? Wie können wir die Landwirtschaft so anpassen, dass die Pflanzen eben auf diese klimatischen Veränderungen, die wir spüren werden, vorbereitet sind? Also das sind alles Richtlinien, an denen wir drehen müssen. Wo wir aber massiv dran arbeiten müssen, ist, dass wir jetzt die Emissionen runterbekommen. Also wir wissen eigentlich, dass es fast schon zu spät ist, gerade zu handeln. Aber wir könnten jetzt noch richtig was verändern. Und ich frage mich, warum das nicht passiert. Ich kann es mir nicht erklären, warum Menschen sich hinstellen und sagen, das ist noch nicht so dramatisch, wir brauchen noch nichts machen.
Vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass das so ein bisschen auch abstrakt ist, weil, also so, ich meine mal gelesen zu haben, so, bis sich wirklich die Auswirkung von etwas aufs Klima zeigt, dauert das so ungefähr 10 Jahre. Das bedeutet, wenn die Leute jetzt sagen, so, na, im Moment geht's doch noch, war ja früher auch warm im Sommer, müssen sie überlegen, so, okay, gut, aber in 10 Jahren sind es dann vielleicht mal 45 Grad im Sommer, was ja dann auch nicht so ganz Sinn der Sache sein kann. So hängt es vielleicht damit zusammen, dass die Leute da in so eine Gemütlichkeit gehen, genau wie sie oft zum Arzt gehen, wenn es erst eh zu spät ist.
Ich glaube, das ist eine ganz klare Verdrängung auch. Also, wenn man Menschen nach der Klimakatastrophe fragt und was sie darüber empfinden, dann haben Menschen Angst und es beunruhigt sie. Gerade eben auch, wenn sie Kinder haben und sich für zukünftige Generationen interessieren einfach. Was aber eben ein riesiger Punkt ist, dass doch jetzt schon Menschen durch die Klimakrise sterben, auch hier bei uns in Deutschland. Also die Sommer werden einfach immer extremer und wir haben deutlich mehr Hitzetote als noch vor 10 Jahren. Die Menschen in Ahrtal sind in einer Flut gestorben, die so in der Form auch durch die Klimakatastrophe mit verursacht worden ist. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen, dass das jetzt schon passiert und uns auch hier massiv treffen wird. Was aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir mehr Ehrlichkeit brauchen. Als damals die Corona-Krise ausgebrochen ist, da hat Merkel eine Rede an die Nation gehalten und gesagt, wir befinden uns jetzt gerade in einer richtigen Krise und müssen jetzt uns einschränken, müssen jetzt handeln und auf einen anderen Weg gehen. Wo bleibt das jetzt von Scholz? Wir befinden uns auch gerade in einer existenziellen Notlage und stattdessen werden immer noch Fakten nicht anerkannt und es wird immer noch zu wenig getan. Und wir brauchen jetzt diese Ehrlichkeit auch von der Politik, dass gehandelt werden muss.
Ja, also um auch mal so ein bisschen zu besprechen, was das eben jetzt auch teilweise in Deutschland schon bedeutet. In Brandenburg gibt es mittlerweile Bauernhöfe, auf denen Kiwis angebaut werden. Und da muss man sich mal überlegen, welche klimatischen Bedingungen es dazu benötigt. Wir hatten diese Niedrigwassersituation in verschiedenen Flüssen im letzten Jahr, wo halt dann
die großflächig trocken lagen. Und das Problem ist ja, wenn es dann einmal trocken ist und der Boden austrocknet, dann kann der Boden auch kein Wasser mehr aufnehmen, wenn es wieder kommt. So entstehen dann Überflutungen. Was muss denn noch passieren, damit endlich Leute sagen, so okay, gut, jetzt sehe ich selbst ich ein, dass hier irgendwas nicht so ganz läuft, wie es laufen sollte? Muss Hamburg überfluten?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass es noch solche krassen Dinge braucht, damit die Menschen ins Handeln kommen. Ich befürchte aber leider, dass solche Dinge in Zukunft noch deutlich heftiger und schneller passieren werden. Also es sieht ja gerade nicht so danach aus, dass die Politik jetzt auf einmal eine 180-Grad-Drehung macht und global Klimaziele eingehalten werden. Und das heißt eben, dass gerade mit dem Leben von sehr, sehr vielen Menschen einfach auch gespielt wird. Und ich hoffe, dass wir jetzt demnächst voller Ehrlichkeit handeln können und dass Menschen eben bereit sind, auch sich einzusetzen, dass Menschen bereit sind, vielleicht ja auch mit uns auf die Straße zu gehen und eben für Klimagerechtigkeit und Klimaschutz sich einsetzen und dass Menschen verstehen, was gerade auf uns zukommt und diese Katastrophe ernst nehmen.
Jetzt hast du ja oft schon Sachen gesagt wie, ja, da geht es um das Leben von sehr vielen Menschen. Das sind natürlich auch Prozesse, die sich halt teilweise erst über eine gewisse Zeit abspielen, weil es halt eben, weil so ein Klimawandel eben nicht von jetzt auf gleich kommt. Aber solche Formulierungen regen ja dann manche Leute dazu an, zu sagen so, ja, die sind ein bisschen hysterisch. Ist das ein Vorwurf, den du irgendwie verstehen kannst? Und was erwidert man auf so einen Vorwurf?
Ich kann diesen Vorwurf absolut nicht verstehen, weil das ist ja nicht was, was ich mir jetzt ausgedacht habe oder was ich besonders cool finde, um das jetzt irgendwie zu sagen. Das sind ja einfach, wenn wir uns den IPCC-Bericht angucken, dann steht das da drin. Das haben mehrere hundert WissenschaftlerInnen international herausgearbeitet. Also ne, zum Beispiel können wir uns in den globalen Süden uns anschauen. 3 Milliarden bis 3,6 Milliarden Menschen werden in Zukunft in Gebieten leben, in denen es einfach zu heiß sein wird. Da wird es zu heiß sein zum Überleben. Sie werden vielleicht aber auch überflutet, diese Gebiete, in denen die Menschen gerade leben. Das heißt, die Menschen müssen aus diesen Gebieten fliehen. Und wir wissen alle, wie gefährlich so eine Flucht ist. Und wir wissen auch, dass diese Menschen dann dahin gehen, wo noch Lebensgrundlagen sind. Mhm. Und das sind natürlich Daten und Fakten, die WissenschaftlerInnen uns liefern und die wir uns nicht einfach ausdenken. Und das sind eben auch Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen und vor denen wir nicht einfach die Augen verschließen können gerade. Und die uns eben aber auch zeigen, wie dringend es ist, dass jetzt gehandelt wird.
Das ist ja so das Ding. Jetzt könnte man ja grundsätzlich sagen, so ja, selbst wenn es jetzt 1,5 Grad werden, wir in Mitteleuropa sind da ja vergleichsweise fein raus. Aber dadurch, dass wir da vergleichsweise fein raus sind, wird dann Europa natürlich auch weiterhin ein bevorzugtes Ziel für Migration bleiben, was uns halt eben vor neue strukturelle Probleme stellen wird. Also so, das ist wie wir hier gerade erleben, ein sehr kleinteiliges und vielfältiges Thema, weil wirklich es viele, viele Fallstricke gibt. Habt ihr Kontakte mit Politikerinnen und Politikern? Gibt es da irgendwie einen direkten Austausch? Also ich weiß noch, dass ja Angela Merkel einmal, ich glaube, das war als Fridays for Future noch mehr Thema war in dieser Ecke, da ein paar Aktivisten empfangen hat und gesagt hat, so ja, ich verstehe das, ihr habt ja durchaus recht, aber ja, wird halt schon irgendwie. Also wo auch so nicht wirklich so ein ernster Austausch stattfand. Habt ihr da irgendwie Ansatzpunkte in die Reihen derer, die das wirklich zu entscheiden haben?
Also wir versuchen natürlich immer wieder mit der Politik im Austausch zu sein, also zum Beispiel in Hannover oder auch hier in Lüneburg hat das ziemlich gut geklappt. Da wir haben ja diese Briefe an die OberbürgermeisterInnen in verschiedenen Städten geschrieben und um Unterstützung gebeten und Städte wie Hannover oder Lüneburg, die haben uns dann ja auch unterstützt in unseren Forderungen. Grundsätzlich ist das aber ein Phänomen, was du gerade erklärt hast, dass wir immer wieder haben. Also ich bin mit vielen PolitikerInnen auch auf so Podiumsdiskussionen und so weiter und ich finde es wirklich, wirklich gruselig, was teilweise erzählt wird und wie weit weg von der Realität dort gesprochen wird. Und das finde ich richtig gefährlich und gruselig einfach und finde es auch erschreckend, dass solche Menschen dann in Entscheidungspositionen sitzen. Und gerade wenn diese Grundlagen, die sie da zum Entscheiden nehmen, den Klimawandel leugnen oder verharmlosen, ist das richtig gefährlich, dass solche Menschen dann solche weitreichenden Folgen für unsere Zukunft treffen.
Wie informierst du dich persönlich darüber? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Wie viel von deinem Leben investierst du dafür? Und generell, wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen, dich darüber zu belesen?
Ich habe schon sehr früh angefangen, mich damit zu beschäftigen. Also schon, als ich jugendlich war, immer wieder. Und ich bin dann auch ziemlich früh.
Ja, was heißt jugendlich? Wir beide sind ja, glaube ich, etwa im gleichen Alter, nicht wahr? Du bist ja auch so Anfang 20.
Ja.
Also jugendlich heißt dann was? Heißt das 12 oder 13 oder heißt das eher so 15, 16?
Ich würde sagen, so ungefähr ab 14 habe ich mich intensiver da reingelesen und fand das ein sehr, sehr krasses Thema einfach. Und ich habe dann, als Fridays for Future gegründet wurde, mich da auch engagiert und bin mit auf die Straße gegangen mit Fridays for Future. Ich habe auch schon bei Greenpeace mitgearbeitet und bei Greenpeace zum Beispiel so angemeldete Straßenblockaden schon gemacht. Also das war schon...
Das ist toll. Eine angemeldete Straßenblockade ist auch so ein bisschen wie ein Überfall vorher ankündigen.
Ja, dann hat die Polizei dann die Straße so abgesperrt und dann sind wir auf die Straße gegangen und haben uns da hingesetzt und dann war das. Ja, und ich dachte gerade, als wir mit Fridays for Future auf der Straße waren, 1,4 Millionen Menschen, glaube ich, 2019, da dachte ich wirklich so, ja, jetzt muss die Politik das ja gehört haben und jetzt wird die das ja ernst nehmen. Und da konnte ich mir nicht vorstellen, dass die Politik die Sorgen solcher jungen Menschen einfach ignorieren wird. Und das hat die Politik aber gemacht. Die Politik hat dann daraufhin auch kurze Zeit später ein verfassungswidriges Klimaschutzpaket verabschiedet. Das sagen nicht wir, das hat das Verfassungsgericht in Karlsruhe bestätigt und die Bundesregierung dafür verurteilt. Und das war dann irgendwann so ein Punkt, wo ich echt frustriert war und wo ich auch ein bisschen verzweifelt war einfach, weil wir waren auf der Straße, wir haben doch alle gezeigt, dass wir jetzt präsent sind und das wir nicht mehr hinnehmen wollen. Und trotzdem hat die Politik solche fatalen Entscheidungen getroffen.
Du hast gerade gesagt, was ja stimmt, dass dieser Gesetzesentwurf als verfassungswidrig gekennzeichnet wurde und die Regierung dafür verurteilt wurde. Wozu wird eine Regierung dann verurteilt? Muss sie dann irgendwie 90 Tagessätze à 30 Euro zahlen? Also was ist denn da das Urteil? Was ist die Strafe, die da geleistet werden muss? Das habe ich nämlich nirgendwo gelesen. Ich habe mitbekommen, dass es dieses Urteil gab, aber hat das irgendwas für die Verantwortlichen bedeutet?
Das ist ein riesiges Problem, was wir hier haben. Es gibt dieses Urteil, aber das Urteil sagt halt, die Politik muss da nachjustieren. Die muss da nachrüsten mit diesem Gesetz. Aber letztendlich gibt es keine Konsequenzen für die Politik. Und wir bräuchten eigentlich eine Institution, die dann dafür sorgt, dass die Politik ihre Aufgaben macht, dass die Politik auf die Justiz gerade hört. Und das passiert gerade nicht. Und das ist ziemlich gefährlich, finde ich.
Also es gibt ja Versuche solcher Institutionen. Ne? Wir haben ja zum Beispiel den Europäischen Gerichtshof und wir haben ja all diese Möglichkeiten da, die existieren ja auch nicht erst seit gestern. Warum in Teufelsnamen passiert da nichts?
Das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum so wenig passiert und warum es immer noch so passiert, wie es gerade passiert und dass wir diesen Weg gerade beschreiten, obwohl wir wissen, dass wir gerade alles verlieren, was uns lieb ist.
Wie erlebst du das in deinem persönlichen Umfeld, als du angefangen hast, eben dich dafür zu engagieren bei Organisationen, die ja gesellschaftlich etwas weniger verrufen sind, wie die letzte Generation das ja teilweise ist, bei Greenpeace zum Beispiel und als du dann zur letzten Generation gegangen bist, wie wurde das aufgenommen im Umfeld deiner Freunde, deiner Familie, Schulkameraden, Kommilitonen?
Also grundsätzlich finden die meisten meiner Familienmitglieder oder meiner FreundInnen ziemlich gut, was ich mache und auch, dass ich mich da so engagiere. Aber gerade mein Engagement bei der letzten Generation bereitet meinem Umfeld schon ziemlich große Sorgen. Also gerade auch gegenüber meinen Eltern tut mir das ziemlich leid, dass sie sich schon mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob ich vielleicht mal ins Gefängnis gehen muss oder ob mir auch auf der Straße irgendwie mal was passiert. Und diese Repressionen, die einfach mit diesem Protest verbunden sind, machen meinem Umfeld schon Sorgen. Aber trotzdem sehen sie auch, dass es wichtig ist, dass ich mich einsetze und unterstützen mich da auch sehr viel.
Was erlebst du denn so auf den, oder was hast du so auf den Straßen erlebt? An wahrscheinlich, also verbale Gewalt wahrscheinlich auf jeden Fall, aber zum Beispiel auch physische Angriffe?
Das hatte ich tatsächlich wenig. Also ich wurde schon von der Straße gezogen und sowas, aber da habe ich mich nie verletzt bei oder hat mich lange danach irgendwie noch beschäftigt. Was natürlich schon auch viel passiert ist, ist, dass die Polizei uns mit Schmerzgriffen geräumt hat oder zum Teil auch einfach abgerissen hat von der Straße. Aber das sind halt auch einfach Einzelbeispiele gewesen. Also grundsätzlich hatten wir einen sehr guten Umgang mit der Polizei in den Protesten immer wieder. Und ich hatte auch mit vielen Passantinnen sehr, sehr viele schöne Momente. Also es ist häufig in den Medien sehr überspitzt dargestellt, was passiert ist. Und es werden immer nur diese gewaltvollen und hasserfüllten Momente gezeigt, was mich auch ziemlich verärgert hat. Denn es gab auch, wie gesagt, sehr viele Momente, die sehr schön waren und sehr friedlich auch waren.
Jetzt hast du gerade so mit dem Liebevollen angesetzt, da kommen wir gleich noch drauf. Aber so, du hast gerade gesagt, die haben euch abgerissen von der Straße. So, also ihr habt euch ja mit den Händen immer festgeklebt. So, was sind denn das dann? Also da entstehen ja dann Verletzungen, wenn man das einfach mal so wegratscht. Was war denn da? Da fehlt doch dann irgendwie auch Haut einfach.
Also es hat schon geblutet, das kann ich nicht anders sagen. Es war jetzt keine massive Verletzung, die dann irgendwie, also was jetzt dramatisch war, aber es ist halt einfach schon unangenehm. Und gerade von PolizistInnen erwarte ich da auch eine gewisse Professionalität, dass man nicht einfach irgendwie abgerissen wird. Und gerade wenn man sagt, man hat Schmerzen, dass darauf gehört wird. Und gerade auch diese Schmerzgriffe, die passiert sind, das ist Folter. Also das hat ja auch Amnesty International immer wieder bestätigt. Und ich verstehe nicht, warum da mit solch einer Gewalt auch gegen uns vorgegangen worden ist.
Also wenn jetzt auf die Schmerzgriffe kommen wir auch gleich noch, aber so die übliche Art und Weise, Aktivisten zu entfernen, war das dann, wenn ich das richtig erinnere, aus dem Beton, entweder da irgendwie mit Öl rangegangen wurde oder teilweise glaube ich sogar auch, dass irgendwie versucht wurde, so drumherum zu schneiden. So, wie lange braucht, das ist ganz bescheuerte Frage, aber wenn man dann wieder nach Hause kommt, wie kriegt man das dann alles ab von der Hand wieder?
Also meistens war es so, wenn wir uns einfach nur angeklebt haben, dass es halt mit Aceton oder mit Öl gelöst worden ist. Und dann, das haben die Beamten dann auch in der Regel immer sehr vorsichtig und sehr rücksichtsvoll gemacht. Dann hatte man so ganz viele kleine Klebereste immer noch an der Hand. Und dann, gerade wenn man dann irgendwie noch im Polizeikessel oder auch im Gewahrsam war, haben wir dann immer alle diese Klebereste dann so abgeknibbelt.
Ja, da hat man was zu tun.
Es wurde nicht langweilig dann tatsächlich. Gerade, also wenn Menschen sich einbetoniert haben, und das haben wir ja auch zum Teil gemacht, dann wird das so aus der Straße geflext. Und das ist dann schon ziemlich schwierig abzubekommen. Also da saßen die Menschen dann immer in den Unterkünften oder in unserer Küfer und haben das dann so mit Hammer und Meißel so ganz vorsichtig Stück für Stück abgeklopft.
Gott. Gott, also so, das ist so, wenn man da wirklich mit so Blöcken an den Händen und dann wird das irgendwie rausgemeißelt, das ist schon einigermaßen beeindruckend. Also du hast ja erwähnt, ihr wart dann da auch in Polizeigewahrsam. Polizeigewahrsam ist das, wenn man dann auf die Wache gebracht wird und da dann in einer Zelle sich befindet? Ja, ne, das ist eine Art davon. Und
Genau, also entweder ist es dann immer so, dass du in einer Einzelzelle bist, also ganz alleine mit dir und ist dann, wie man das quasi aus dem Film kennt, da ist dann so eine ganz eklige Toilette, die super dreckig ist, wo du niemals draufgehen möchtest, so eine Holzpritsche. Manchmal, wenn du Glück hast, ist da auch irgendwie eine Matratze drauf und dann sind da Gitterstäbe und so eine große Metalltür, die dann zugemacht wird und dann hast du in der Regel auch kein Fenster, wo du rausgucken kannst, irgendwie keine zeitliche Orientierung und dann bist du da erstmal. Gerade in Berlin gibt es aber auch große Sammelzellen und das war dann eigentlich gar nicht so schlimm, wenn du dann da mit 20 anderen Menschen irgendwie in der Zelle warst. Du kennst dich ja untereinander dann auch gut und das war dann eigentlich auch gar nicht so schlimm. Und in der Regel war Gewahrsam auch gar nicht so lange. Und wenn wir dann rausgekommen sind, hatten wir auch immer so einen Gefängnissupport. Die haben uns dann da immer nett empfangen, Kekse gebracht, Tee und ja.
Gab es dann auch so Situationen, du, keine Ahnung, du oder ihr saßt da in so einer Zelle und dann habt ihr irgendwie gesehen, wie so andere Leute noch so an eurer Tür vorbeigeschoben wurden, die, keine Ahnung, gerade irgendwie auf der Straße erschossen haben oder so und wo ihr euch dann dachtet so, okay, krass, in was für einer Gesellschaft wir uns jetzt hier gerade befinden. Gab es sowas auch, was auch so eine ganz typische Filmsituation ist?
Also grundsätzlich sind die Zellen dann immer zu. Also du siehst gar nicht so genau, was so um dich herum passiert. Also du kriegst gar nichts mit. du siehst halt oder du hörst halt nur viel. Das war mal richtig absurd. Da war ich in Hamburg und wir haben so einen Protestmarsch gemacht. Also ich habe mich nicht mal auf der Straße festgeklebt. Wir wollten einfach nur auf der Straße gehen. Und ich war noch keinen Meter auf der Straße und da kam die Polizei in Hamburg schon an und hat mich ja, verhaftet und mitgenommen. Und ich habe auch gesagt, ich würde weiter auf die Straße gehen und sie können mich nicht davon abhalten. Und dann haben sie mich mitgenommen. Und dann war ich in der Zelle und ich habe neben mir die ganze Zeit einen Mann gehört, der die Polizei wirklich aufs Bitterste beleidigt hat, gegen die Türen geschlagen hat. Und später, als ich dann rausgekommen bin, hat der eine Polizist dann neben mir erzählt, ja, eigentlich war er ja auch ganz froh, dass ich da war, weil ich war ja wenigstens ruhig. Und den Mann vor dem, den fand er jetzt auch ziemlich gefährlich, weil der hat ja gerade auch wie mit dem Messer abgestochen. Und da dachte ich dann so, boah, das ist doch so absurd. Ich sitze hier, weil ich auf eine Straße gehen wollte. Und
Ja.
der sitzt da, weil er den abgestochen hat. Also, wo bin ich denn gerade hier? Und warum ist das möglich, dass ich da gerade so festgehalten werde für was Friedliches, Gewaltvolles?
Ja, das ist ja auch so ein bisschen, das geht ja auch so ein bisschen einher mit diesem Vorwurf, der ja auch der letzten Generation öfter gemacht wird. So, da wird die Polizei von Wichtigerem abgehalten. Da muss man aber auch sagen, es ist ja auch so ein bisschen die Entscheidung der Polizei, wie sehr sie sich davon abhalten lässt. Gerade in so einem Fall, ne? Und es ist ja auch so, dass ihr auch durchaus öfter mal schon Aktionen abgesagt habt, um zum Beispiel zu sagen, so, hey, gerade gab es diesen Angriff der Hamas auf Israel. Wir halten uns jetzt erstmal zurück, weil wir merken, gerade ist da viel los auf der Straße. Gibt es da irgendwie so eine Schwelle, ab der ihr sagt, so, okay, gut, ab hier sagen wir mal lieber unsere Sachen ab? Oder ist das immer so eine Fall-zu-Fall-Entscheidung?
Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass es immer eine Fall-zu-Fall-Entscheidung ist, dass wir da immer individuell gucken. Aber sobald irgendwie Leben von anderen Menschen gefährdet ist, können wir nicht auf die Straße gehen und unseren Protest fortführen. Und es ist auch wichtig, dass wir da im Kontakt mit der Polizei bleiben. Das sind wir durch unsere Polizeivernetzung immer wieder. Und gerade wenn die Polizei dann sagt, sie sind am Limit und sie können sonst eben andere Menschen nicht mehr schützen, wie das damals bei diesem Angriff der Hamas eben war, dann sind wir eben bereit, auch unsere Proteste auszusetzen. Aber was ja eben ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, wir gehen immer friedlich und gewaltfrei auf die Straße. Das heißt, die Polizei braucht keine Hundertschaft an Menschen, die dann bei unserer Straßenblockade dabei sind. Also wir binden gar nicht so viele Polizeikräfte, wie sich das manchmal bei Politikerinnen und Politikern anhört. Und ganz ehrlich, wenn die Politik sagt, sie möchte uns weg von der Straße haben, weil sie sich Sorgen um die Polizei macht, dann soll sie doch bitte auf unsere Forderungen eingehen, oder eben mit uns ins Gespräch gehen erstmal.
Also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gesprochen über die Metapher und auch über diese Gewaltfreiheit. Ihr habt einmal eine Aktion gemacht, die ich total cool fand. Es gibt ja dieses Grundgesetzdenkmal, ich glaube im Regierungsviertel in Berlin steht das. Und das wurde durch die letzte Generation übergossen mit schwarzer Farbe. Und die schwarze Farbe sollte Öl symbolisieren, was dann aber das Echo darauf war, guck mal, die Bekloppten haben wieder Farbe irgendwo drüber gekippt, die machen hier unsere Grundgesetzstatue kaputt, die üben eine Respektlosigkeit gegenüber dem Grundgesetz aus. Obwohl es ja eigentlich darum ging zu sagen, hey, guck mal, das hier ist Öl, das Öl steht über dem Grundgesetz und benetzt dieses. Also ist es dann auch so, dass ihr euch da teilweise missverstanden fühlt, auch zum Beispiel in Bezug auf diese Aktion mit dem Brandenburger Tor, die ich ja auch nicht verstanden habe, bis ich mal gehört habe, wie du die erklärt hast?
Ja, viele Menschen verstehen die Proteste so nicht. Ich glaube aber auch, dass das dazu beiträgt, weil gerade PolitikerInnen unsere Proteste so scharf verurteilen. Also wenn wir uns dann anhören, was da für Worte, gerade wenn diese Proteste passiert sind, gefallen sind und auch gerade bei diesem Grundgesetzdenkmal, dann ist natürlich auch klar, dass das Menschen so aufnehmen und dass das Echo dann eben auch sehr negativ ist. Unsere Proteste sind ja aber zutiefst demokratisch und ziviler Widerstand ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in Demokratien und notwendig für Demokratien. Und das finde ich schon ziemlich krass, dass gerade von der Politik aus dann solchen scharfen Töne kommen.
Wie hast du dich gefühlt, als du die Rede von Christian Lindner auf diesem Bauernprotest gehört hast, wo er gesagt hat, die Klimakleber haben das Brandenburger Tor entehrt, ihr würdigt es, indem ihr davor parkt?
Das fand ich schon ziemlich krass, dass Linda sich da so hinstellt und so einen Unterschied zwischen diesen Protesten gezogen hat. Also die Bauernproteste haben doch gezeigt, dass Straßenblockaden unheimlich effektiv sind. Und ich verstehe nicht, wir haben Straßenblockaden gemacht, die Bauern haben auch Straßenblockaden gemacht. Warum wird das unterschiedlich bewertet?
Ja,
Also
ich fand das Ganze, dass einige von euch sich dann so auf die Straße gesetzt haben, so ein Schild hingestellt haben, hatten so einen kleinen Spielzeugtraktor dabei und haben so ein Schild daneben gestellt, wir dürfen das, wir haben einen Traktor.
Ja. Aber genauso absurd ist das ja. Also nur weil die Bauern Traktoren hatten, mussten sie sich keine Gedanken machen, dass die Polizei morgens um 7 ihre Wohnung stürmt, weil auf einmal wegen einer kriminellen Vereinigung ermittelt wird oder dass man lange Zeit in Gewahrsam verbringt oder so. Und das finde ich schon ziemlich erschreckend, mit was für einer Doppelmoral gerade Christian Lindner da dann rangegangen ist.
Hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass viele von euch ja und gerade auch die öffentlichen Vertreter eher jung sind oder dass die Leute dann denken so, ja mein Gott, die sind jung, die haben ein bisschen Sturm und Drang, aber warum müssen sie uns damit behelligen?
Das kann gut sein. Also das ist auch ein Punkt, den mir immer wieder von PolitikerInnen vorgeworfen wird, dass wir ja jung und sehr naiv sein und
Also
ja erstmal
eine
selber.
Altersdiskriminierung von der anderen Seite.
Ja, schon. Also das passiert mir ziemlich häufig. Also wir haben eben aber auch ältere SprecherInnen und denen passiert das in der Regel ja nicht. Aber das finde ich schon immer ziemlich absurd, weil ich mache das ja nicht, nur weil ich jung bin oder ne. Finde ich ziemlich schwierig, da nur auf dieses eine Merkmal zu gehen. Also wir müssen ja schon das Große und Ganze im Blick haben und wenn die PolitikerInnen das nicht schaffen, dann müssen wir das ja irgendwie übernehmen und dann muss ich mich ja auch damit beschäftigen und dann ist es eben auch meine Pflicht als Bürgerin, auf die Straße zu gehen oder mich damit zu beschäftigen und PolitikerInnen damit zu konfrontieren.
Jetzt haben wir ganz viel über die Politik gesprochen. So jetzt, als die letzte Generation angekündigt hat, sich aus diesen aktiven Straßenblockaden-Dingen so ein bisschen zurückzuziehen, da gab es ja auch immer dieses Munkeln von, das Ganze wird jetzt auch politisch noch mal mehr aktiv in den dafür gängigen Strukturen. Im Anbetracht der Tatsache, dass wir wahrscheinlich Ende März, Anfang April ausstrahlen, gibt es da irgendwas, was du schon mal in die Richtung sagen kannst, was da irgendwie geplant ist?
Also was wir ja angekündigt haben, ist, dass wir den Widerstand jetzt auch ins Parlament bringen werden. Das heißt, wir als letzte Generation haben eine politische Vereinigung gegründet und stehen eben zur Wahl bei der Europawahl beispielsweise.
Erhofft ihr euch da einen gewissen Erfolg? Weil es ist ja so, dass gerade eine Zeit ist, wo viele neue Namen auf den Wahlzetteln auftauchen. Stichwort Bündnis Sahra Wagenknecht, Stichwort Werteunion. Besteht da nicht die Gefahr, dass das einfach total versackt?
Das denke ich nicht, denn wir werden auf jeden Fall den Widerstand ins Parlament bringen. Wir wollen das Parlament in Brüssel ein bisschen aufmischen und wachrütteln vor allem. Denn aktuell wird dort eben Politik für einige wenige Menschen gemacht. Also vor allem für Menschen eben im globalen Norden, für sehr reiche Menschen. Und das werden wir nicht weiter hinnehmen. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass dann eben eine gerechte Politik für alle Menschen gemacht wird. Und wir werden auch eben eine Gegenstimme dann zu diesen ganzen LobbyistInnen bilden, die es in Brüssel ja tatsächlich gibt.
Absolut, ja, das ist ein Riesenthema. Da gibt es ja auch zum Beispiel viel von Martin Sonneborn, der darüber ganz ausführlich erzählt hat. Nun ist aber so das Ding, dass ja Europa insgesamt das ist, wo Politiker hingeschickt werden, wenn man will, dass sie einen endlich mal in Ruhe lassen. Und so die Europapolitik findet tatsächlich so gut wie gar nicht irgendwie in der Presseberichterstattung statt. Ne? Da geht es dann viel um Bundespolitik und so weiter. Europapolitik ist aber den meisten Leuten nicht so richtig ein Begriff, nicht so richtig präsent und vor allem oft auch egal. Was erhofft ihr euch denn da wirklich zu erreichen, wenn das Ganze für viele Leute überhaupt nicht interessant ist?
Also die Wahl oder dieses Antreten zur Europawahl war ja jetzt eigentlich der nächste logische Schritt, den wir haben. Denn wir haben ja immer gesagt, wir werden unseren Widerstand in alle Lebensbereiche bringen. Und wir waren jetzt schon bei vielen PolitikerInnen. Ich selber habe Friedrich Merz beispielsweise mit unterbrochen bei einer Veranstaltung. Wir haben an Orten der Zerstörung protestiert, Ölpipelines abgedreht, im Verkehrsministerium haben wir protestiert und so weiter. Und wir werden jetzt auch im Parlament unseren Widerstand reinbringen und dort dann eben aktiv werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir jetzt merken, diese Wahl war erfolgreich oder wir wollen es versuchen, auch zur Bundestagswahl irgendwann mal anzutreten, ist vielleicht ja auch ein Schritt, wo wir sagen, den könnten wir gehen.
Aber dann schon innerhalb dieser Strukturen einer eigenen Vereinigung. Also ihr marschiert jetzt nicht einfach in den Sitzungssaal rein, keine Ahnung, überschüttet das Rednerpult mit Farbe oder so, sondern schon richtig in einem Raum, wo ihr auch an Abstimmungen teilnehmt.
Ich finde, das Erste wäre auch eine coole Idee. Aber nein, erstmal denke ich, also werden wir uns ganz normal daran beteiligen. Wir werden aber nicht hinnehmen, dass dort dann der Einfluss der Ölindustrie massiv ist oder dass Menschen, die den Klimawandel leugnen, dort gefährliche Abstimmungen heranführen oder eben auch Reden halten. Also wir werden uns da schon einsetzen und eben auch den Widerstand leisten, den wir auch auf der Straße leisten.
Ja, das ist gerade in Europa super spannend, ne? Weil da gibt es ja wirklich
Ja.
dieses, das gibt ja dieses eine Gebäude auf dem Gelände wo das Parlament auch so ist, wo dann die Abgeordneten immer mit ihren Freunden aus den Lobbyverbänden zusammen essen gehen und so. Das ist
Genau.
also wirklich eine ganz krasse andere Realität, die halt so wirklich, wie wir schon haben, kaum stattfindet, aber wo eigentlich auch viel entschieden wird, was uns alle ja betrifft. Und den Einfluss von Lobbyverbänden, den sehen wir auch zum Beispiel, wenn wir in die Tabakindustrie gucken, was ja auch sehr schädlich ist, vielleicht nicht so für den gesamten Planeten, dafür aber für die Menschen, die es betrifft, enorm schädlich. Wo das halt auch einfach ein enormer Einfluss ist, der da herrscht. Also ich bin sehr gespannt, was ihr da auf dieser Ebene vorhabt. Wird es euch aber dennoch weiter irgendwie in dieser Form auf der Straße auch geben?
Auf jeden Fall. Wir werden jetzt deutschlandweit mit mehr Menschen denn je auf die Straße gehen. Wir werden jetzt den Frühling zu einem Frühling des Widerstandes machen.
Nach
Wir
dem
werden
heißen
nämlich,
Herbst kommt der Frühling des Widerstandes. Ich bin gespannt.
genau, wir werden jetzt ungehorsame Versammlungen machen. Das heißt, wir werden in ganz vielen Städten in Deutschland mit, wie gesagt, mehr Menschen denn je auf die Straße gehen und dort ungehorsam sein.
Was erhofft ihr euch davon?
Wir erhoffen uns davon, anschlussfähiger zu sein. Wir können dadurch mit noch mehr Menschen auf die Straße gehen und auch Menschen, die immer gesagt haben, boah, ich finde das richtig cool, was ihr macht, aber ich kann es mir aus persönlichen Gründen nicht leisten, mit auf die Straße zu gehen, weil entweder durch meinen Beruf kann ich keine Repressionen erleiden. Ich habe vielleicht, bin alleinerziehend und habe keine Kinder. Und was passiert denn dann mit den Kindern, wenn ich diese Repression bekomme oder eine hohe Geldstrafe bekomme oder so? Und durch diese ungehorsame Versammlung gibt es nicht mehr die Ausrede, ich kann aber nicht mit auf die Straße aus den und den Gründen. Da können alle Menschen mit uns auf die Straße gehen. Wir können mit den Klimagerechtigkeitsbewegungen zusammen auf die Straße gehen. Da entsteht gerade zum Beispiel auch auf Rügen ein ziemlich großes Bündnis gegen diese LNG-Terminals, die gebaut werden. Und da gehen wir alle gemeinsam auf die Straße. Und ich glaube, mit gesammelter Kraft können wir da ziemlich viel erreichen.
Ja, das ist, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wenn du sagst, ihr wollt ungehorsam sein, das Ungehorsam hängt ja häufig mit einem Gesetzesbruch zusammen. Wenn du jetzt sagst, ihr macht ungehorsame Versammlungen, ist das dann irgendwie so, dass ihr euch dann versammelt und dann sich einige Leute freiwillig melden, die sagen, okay, ich habe kein Problem damit, wenn ich irgendwie vor Gericht muss, ich mache auch gerne was kaputt? Oder wie gestaltet sich das?
Also das ist ähnlich wie diese Massenproteste, die wir schon in Berlin hatten. So ähnlich wird das dann ablaufen. Das heißt, diese Proteste sind angekündigt, dass Menschen dazukommen können. Sie werden aber nicht angemeldet sein. Und grundsätzlich müssen Versammlungen angemeldet sein. Wir melden sie aber nicht an, um eben nicht ignoriert werden zu können, damit der Verkehr eben nicht vorher groß umgeleitet werden kann und so weiter. Und wir werden dann auf die Straße gehen, auch wenn die Polizei dann eben sagt, sie erkennt das nicht als Versammlung an, das ist nicht in Ordnung, dann werden wir trotzdem auf die Straße gehen. Und wenn wir dann beispielsweise mit 100, mit 1000, vielleicht auch irgendwann mal mit 10 oder 100.000 Menschen auf die Straße gehen, dann ist die Polizei in der Hinsicht ein bisschen machtlos, dass sie diese Versammlung nicht verhindern kann oder auflösen kann, so einfach. Und das wird massiv Druck ausüben auf die Politik dann letztendlich.
Ist das nicht Erpressung?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man Menschen mit den Lebensgrundlagen erpressen kann. Denn wir setzen uns dafür ein, dass zum Beispiel ich oder du bist auch noch jung, in Zukunft noch Lebensgrundlagen haben. Und wenn die Politik machen würde, die unsere Lebensgrundlagen schützen würde, dann würden wir diese Art von Protest nicht machen. Und auch das Bundesverfassungsgericht sagt ganz klar und unmissverständlich, dass Politik so gemacht werden muss, dass nachkünftige Generationen geschützt werden. Und das passiert gerade nicht. Und dafür müssen wir uns einsetzen.
Ja, war natürlich ein bisschen provokant gestellt. Eine andere
Alles
Sache,
gut.
man liest ja oft diesen, also es gab ja insbesondere 22 oft den Vergleich, ja, hier sehen wir eine neue RAF sich formieren. Das ist natürlich ein bisschen Quatsch, ne? Einfach durch die Art und Weise, wie ihr protestiert, ist der RAF-Vergleich unzulässig. Was ich mich aber gefragt habe, so. Ich hatte so manchmal das Gefühl, okay, ich beobachte hier praktisch sowas wie eine neue Studentenbewegung, wo es aber auch dass dieses Potenzial, wo das zumindest nicht unmöglich ist, dass sich das in kleinen Teilen auch radikalisieren kann. Das war ja bei der Studentenbewegung ähnlich. Ich habe mich mal mit Torvald Proll unterhalten, der einer dieser Kaufhausbrandstifter war, wo sie gesagt haben, wir bringen dieses Vietnamgefühl nach Deutschland. Phosphor, da wurden gerade Phosphorbomben von Deutschland in Vietnam genehmigt. Wir zeigen jetzt, wie das ist, weil Phosphor brennt und hört nicht auf zu brennen. Dann zünden wir ein Kaufhaus an, damit die Leute verstehen, wie sich das anfühlen. Und daraus hat sich ja dann später von ein paar Leuten, die da sehr aktiv waren, dann die RAF gebildet. Sind wir sicher davor, dass uns sowas hier nicht passiert?
Definitiv. Also was wir ja gesagt haben, ist, wir machen friedlichen zivilen Widerstand.
Ja,
Und
aber es
ein
kann ja,
Bestandteil.
aber das ist nicht der Kern meiner Frage. Meine Frage ist, wie können wir uns sicher sein, dass jetzt nicht irgendwie zwei, drei Leute von euch, die gar nicht in der obersten Führungsriege mit dabei sind, nicht nächste Woche sagen, das ist mir hier zu blöd, das bringt alles nichts, ich nehme jetzt Robert Habeck gefangen.
Das hat ja aber grundsätzlich nichts mit uns zu tun. Das kann ja auch sein, dass das zwei Menschen von Fridays for Future machen oder zwei Menschen, die überhaupt noch nie in der Klimagerechtigkeitsbewegung dabei waren. Ich denke, es ist die Verantwortung jetzt der Politik, vielleicht mal zu handeln und die Sorgen und Nöte der Menschen wahrzunehmen. Und ich kann verstehen, dass Menschen vielleicht auch immer verzweifelter werden und frustrierter werden, gerade wenn sie sehen, dass die Politik immer noch nicht handelt und einfach so weitermacht, so Business as usual. Und das funktioniert so nicht. Und ich denke, dass es da wichtig ist, dass die Politik Sorgen und Ängste gerade junger Menschen ernst nimmt, damit sowas eben auf gar keinen Fall passiert. Und das wäre super gefährlich und würde der Sache eben auch schaden, wenn sowas passieren würde.
Absolut, absolut. Also es ist am Ende des Tages so, dass du ja ganz oft jetzt auf alles, was wir geantwortet haben und ja auch durchaus zu Recht antwortest, auf die ganzen Vorwürfe, die ja gesamtgesellschaftlich euch gemacht werden, ist ja die richtige Antwort einfach, ja gut, die Entscheidungsträger haben es so ein bisschen in der Hand. Was wäre der Punkt, an dem ihr sagen würdet, so, okay, gut, wir haben erreicht, was wir erreichen wollten. Wir legen den Klebstoff nieder oder was auch immer. Wir gehen nicht mehr an die Vorräte von orangener Farbe ran, die wir haben. Wir sind fertig. Ab hier können wir uns rausziehen und haben unser Ziel erreicht.
Ich wünschte wirklich, das passiert bald und das passiert zeitnah. Was
Aber
ganz wichtig ist,
was wäre dafür, genau, was müsste dafür passieren?
die Politik müsste die Klimakatastrophe anerkennen. Und die Politik müsste eben sagen, sie haben verstanden, was da auf uns zukommt. Und sie werden jetzt so handeln wie die Wissenschaft und sagt, es muss gehandelt werden. Das Coole an der Klimakrise ist ja, es mangelt uns nicht an Lösungsvorschlägen. Die gibt es ja zu Genüge. Und die müssten ja einfach nur umgesetzt werden. Und wenn die Politik wirklich anfängt, diese Lösungsvorschläge umzusetzen, zu handeln, raus aus den fossilen bis zum Jahr 2030 beispielsweise, ein Tempolimit einführt, den ÖPNV bezahlbar macht, dann wären wir doch weg von der Straße, dann würden wir doch nicht mehr protestieren. Und wenn es wirklich anerkannt wird, dass wir in einer wirklichen Krise sind, hören wir auf mit unseren Protesten.
Aber wär das nicht vielleicht der Punkt, weil wenn die Politik das anerkennt, dann wird ja nicht plötzlich alles gut. Eigentlich könnte man doch sagen, okay, das wäre dann der Punkt, an dem man sagen müsste, so gut, in Deutschland haben wir jetzt schon mal, in Deutschland haben wir den ersten Erfolg erzielt. So, da haben wir jetzt schon mal das Land, das auf Platz 6 der globalen Emissionen steht, haben wir schon mal sicher. Jetzt gehen wir weiter nach Indien, Japan, China, USA und kommen da mit den gleichen Ansätzen und versuchen, die jetzt auch von unserer Sache zu überzeugen. Wäre das nicht eigentlich der logische nächste Schritt, dass man sich dann hocharbeitet praktisch?
Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Also ja, also wir in Deutschland wären weg von der Straße, wenn die Politik den 1,5-Grad-Pfad, den wir ja wahrscheinlich sowieso verlassen werden, sich jetzt auf den Weg machen würde. Ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Menschen von uns dann weiter erstmal in die Nachbarländer gehen, also in zum A22-Netzwerk. Und wir haben ja schon verschiedene Proteste auch mit XR Niederlande zusammen gemacht, mit Österreich zusammen. Und ich denke, dass wir uns da auf jeden Fall weiter vernetzen würden und einbringen würden. Also ich könnte mir gut vorstellen, dann auch in andere Länder hier in Europa zu fahren. Aber ich denke auch, dass wir auch nicht Halt machen würden vor größeren Ländern wie China, Indien. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, sich dann da auch zu engagieren und einzusetzen. Aber ich glaube, das ist was, was erstmal noch sehr fern in der Zukunft ist und Ich glaube, wir haben hier erstmal noch viel zu tun.
Vor allem kommt man dann in diesen Ländern ja auch in diese etwas ungute Situation, dass man da eben das Problem hat, dass dort das Demonstrationsrecht nicht ganz so frei ist, wie es zum Beispiel hier ist. Also da, also so schlecht, wie ihr teilweise behandelt werdet, könnte es bedeutend schlimmer laufen für euch. Das ist dann
Ja.
eben noch die andere Ebene, ne?
Ja, das sage ich, habe ich ja auch eben mit diesen Privilegien erklärt. Also wir sind privilegiert, dass wir hier diese Art von Protest machen dürfen. Das sind andere Menschen in anderen Ländern nicht. Und deswegen haben wir ja auch hier diese Möglichkeit zu protestieren und müssen dieses Privileg nutzen und auf die Straße bringen.
Was würdest du denn persönlich machen, wenn du jetzt merkst, okay, gut, ich habe hier alles erreicht, was ich erreichen kann. Für mich ist dieses Kapitel abgeschlossen. Würdest du dann weiter deinem Job als Sozialarbeiterin nachgehen? Was würdest du dann machen?
Also ich würde mir natürlich wünschen, dass ich irgendwann mal mein ganz normales Leben führen kann, also als Sozialarbeiterin, dass ich vielleicht eine Familie gründen kann, sowas. Das wäre natürlich, das wäre wunderschön, wenn das so funktionieren würde. Ich glaube erstmal, dass wir hier in Deutschland noch ziemlich viel zu tun haben. Und wenn wir in Deutschland hier alles erreicht haben, wie du gerade gesagt hast, könnte ich mir gut vorstellen, dann eben auch in diesem A22-Netzwerk weiter aktiv zu werden und dann vielleicht auch in Österreich mit bei Protesten zu unterstützen, in England, in Italien oder sonst wo.
Okay, alles sehr spannend. Aber wie auch alles Länder, die weniger Emissionen verursachen als Deutschland. Das muss man halt mal dazu sagen, leider, ne? Das ist eben so, wenn wir über ein gesamtweltliches Problem reden, dann muss man das halt immer so dazu sagen. Dann ist es ja natürlich schön, wenn jetzt in, aber so, es wäre für Italien weniger wichtig, komplett auf zum Beispiel Solarenergie umzusteigen, als für andere größere Länder. Aber trotzdem, das nur so zur Einordnung. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich fand das sehr spannend. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich euch auch so ein bisschen besser verstehe und auch verstehe, was ihr wollt. Und dementsprechend bin ich jetzt gespannt, was von euch noch so zu hören sein wird, denn ich glaube, so schnell werdet ihr nicht mehr verschwinden.
Das denke ich auch.
Ja, und dementsprechend kommen wir jetzt zu der letzten Frage, die ich allen Leuten stelle, die ich hier im Podcast habe, und die lautet: Wie werden wir eine gute Gesellschaft?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube vor allem, indem wir ehrlich sind, indem wir voller Ehrlichkeit sprechen und handeln. Und ich glaube aber auch, indem wir alle Menschen berücksichtigen. Also aktuell ist es leider so, dass viele Menschen nicht berücksichtigt werden in politischen Entscheidungsprozessen. Und ich würde mir wünschen, dass alle Menschen gehört werden und ihre Stimme gehört wird.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, Lia Marie Rhein.
Vielen Dank, dass ich eingeladen war.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.